Tax Talk About Tax, der Kanzlei-Podcast. Präsentiert von Lexware.
Hallo Olaf.
Hallo Carola.
Kennst du Enno Becker?
Enno Becker ist der Erfinder des heutigen Steuersystems. Der hat irgendwie in den späten 1800er Jahren gelebt und ich glaube, das aufgebaut, was wir heute an Finanzverwaltung kennen.
Ich bin froh, dass dein Wikipedia auch noch funktioniert.
Ja.
Nein, wir haben heute die spannenden Gastgeber vom Podcast Enno Beckers Erben eingeladen, die beide Steuerberater sind. Und die haben uns auch noch was mitgebracht, nämlich was?
Ein Erfolgsgeheimnis, wie man an dem Fachkräftemangel vorbeikommt, indem man nämlich einfach nur Steuerberatende einstellt.
Ich glaube, wir haben eine lange, spannende Folge, die sich Steuerberaterinnen und Steuerberater unbedingt anhören sollten.
Mit Florian Fischer und Andreas Reimann.
Von der Kanzlei Fischer und Reimann, glaube ich. Ne?
Heißen die? Das würde sinnvoll sein, ja.
Wir schauen und schreiben das auf jeden Fall korrekt in die Shownotes und wir freuen uns sehr auf unsere Gäste und ich sage mal bis gleich.
Bis gleich.
Hallo.
Hallo und herzlich willkommen, Florian Fischer und Andreas Reichert.
Ja, hallo euch beiden.
Auch ja, von Hallöchen. Unserer Seite. Hallöchen.
Hallo, sehr schön, dass ihr da seid. Wir haben uns sehr gefreut, als im Podcast-Team die Idee aufkam, euch einzuladen, weil ihr ja auch einen Podcast macht. Darum wird es natürlich auch ein bisschen gehen heute, aber vor allen Dingen auch um die anderen Sachen, die ihr so macht. Wie geht's euch denn so? Wie findet ihr die E-Rechnung?
Oder haben wir ja übrigens auch im Podcast haben wir sogar eine Folge dazu gemacht. Also wirklich, also E-Rechnung ist ja, das ist ja so ein, hört sich so langweilig an, aber ich finde, das Thema ist hochemotional. Ja? Ich erkläre euch gerade mal, warum. Weil ich glaube, dass da viel Luft reingepumpt worden ist in einen riesen Ballon. Der Ballon ist viel kleiner, wie er aussieht. Vor allem die Steuerberater, die sollen sich alle mal beruhigen. Es passiert weniger, wie man denkt. Aber das entspricht ja momentan so vielem bei uns in der Branche.
Ja, ich habe das ja von dir gelernt, Florian, dass es bis 01.01.2027 muss man sich überhaupt keine Gedanken machen. Man braucht ja nur eine E-Mail-Adresse, von daher bin ich total gechillt.
Okay, total gechillt ist natürlich eine sehr gute Grundvoraussetzung für diesen E-Rechnungsirrsinn. Ne? Also die Fragen, die sich unter Mandanten, Selbstständigen auftun, sind da schon teilweise etwas aufgeregter. Die landen ja bestimmt auch ganz viel bei euch. Jetzt haben wir gesehen, auf euren Kanzlei-Websites steht, dass bei euch keine Steuerfachangestellten beschäftigt werden, sondern nur Steuerberaterinnen und Steuerberater. Das ist ja ein bisschen außergewöhnlich. Wie kommt das denn?
Ja, das ist korrekt. Ich glaube, wir sind die einzige Kanzlei. Ich sage immer, ich bin ja schon öfters gefragt worden, wenn es noch eine zweite Kanzlei im Dachraum gibt, die sowas macht, die dürfen sich, also nicht nur ein Steuerberater alleine ist, sondern die eine gewisse Größe haben, also wir sind so knapp 70 Mitarbeiter, die dürfen sich gerne bei uns mal melden. Aber wir sind tatsächlich die einzige Kanzlei, die im fachlichen Bereich ausschließlich mit Steuerberatern arbeitet.
Wir sehen 70 Steuerberater auf einem Haufen?
Ja, wir haben ja noch ein bisschen Marketing. Wir haben eine eigene Marketingabteilung noch dabei. Ja. Wir haben noch Sekretariat und wir haben ja noch unsere Akademie 100, haben wir ja auch noch. Also insgesamt sind wir 70. Es sind knapp 50 Steuerberater und 20 in den anderen Bereichen, die ich eben angesprochen habe. Und ja, das liegt halt eben daran, dass wir das Thema Steuerberatung ein bisschen anders betrachten. Man kennt es ja in der klassischen Kanzlei, da habe ich so einen arbeitsteiligen Prozess. Macht Lohn, macht Buchhaltung, der macht die Jahresabschluss, der die Steuererklärung, der macht die Beratung. Und bei uns, wir haben den Mandant in den Mittelpunkt gestellt und haben gesagt, was ist denn eigentlich am coolsten für den Mandanten? Ja, ich will eigentlich nur einen Ansprechpartner haben, der alles von meiner Firma weiß, der mir jeden Bleistift kennt und deswegen buchen bei uns die Steuerberater und machen bei uns auch den Lohn.
Was macht das mit der Atmosphäre in eurer Kanzlei? Spannend finde ich das. Wie so ein Nest, so eine Sekte. 50 Steuerberater, alle auf einem Haufen. Ist das eine andere Atmosphäre als sonst?
Naja, sind ja nicht alle auf einem Haufen, sondern sind ja 6 Standorte verteilt. Beziehungsweise demnächst werden es 8 Standorte werden. Wir gründen ja noch 2 Standorte jetzt in 2025 in Münster und in Leipzig. Also da werden wir natürlich weiter wachsen. Ja, wie ist die Zusammenarbeit? Die ist eigentlich im Team, aber jeder arbeitet für sich alleine. Das ist so ein bisschen... Also das habe ich mir eigentlich immer gewünscht, als selbstständiger Steuerberater zu arbeiten, aber diesen ganzen Mist, den man da einfach mit aushalten muss, mit der Software, mit den Räumen, mit dem Sekretariat einfach planen. Damit muss man sich gar nicht beschäftigen. Man kann sich einfach aufs Fachliche konzentrieren. Und das ist das, was auch unsere Kollegen einfach lieben. Und trotzdem kann ich ins Büro gehen, ins Büro nebenan, finde einen anderen Steuerberater, der mir da einfach helfen kann, der mich einfach unterstützen kann. Das finde ich einfach sehr gut.
Dann ist das quasi so diese Shared Office Mentalität, die ihr dann eingerichtet habt, mit eben halt Spezies.
Ja, Shared Office ist jetzt nicht ausreichend, sondern wenn ich jetzt in Urlaub gehen will, dann gehe ich einfach in Urlaub und dann übernimmt mein Kollege das, ja. Also das, sonst müsst ihr immer am 10. müsst ihr immer an der Arbeit sein und müsst ihr dann immer, oder am 25., wenn ich die Löhne übermitteln würde, müsste ich immer bei der Arbeit sein. Nee, das muss ich nicht. Ich habe eine Vertretung und das, ja, das funktioniert sehr gut.
Gibt es
Heißt
auch
Punkte?
also, Entschuldigung, Carola.
Ich wollte fragen, ob es auch Punkte gibt, wo ihr sagt, ach, das hat sich nicht so bewährt, das könnte man vielleicht noch etwas umbauen oder so. Gibt es die auch? Das hört sich so alles so utopisch, einheitlich, harmonisch, wunderbar an, aber auch ein bisschen gruselig, also für mich jetzt, also als Außenstehende. Ja, du lachst, aber ne, ich denke immer, normalerweise die meisten Leute versuchen irgendwo Entlastung zu bekommen, damit sie sich auf irgendwelche Kernsachen konzentrieren können. Und deswegen frage ich mich, hat das auch Nachteile, was ihr da macht? Oder Sachen, wo ihr sagt, es hat Luft nach oben?
Also zum einen nicht die passende Kanzlei für jeden Steuerberater, weil manche wollen ja gar keinen Lohn machen, manche wollen gar keine FIPO machen. Also sagen wir es mal so, wenn ich 1000 Steuerberater nehme, sind wir für 500, 600 interessant und für die anderen eben nicht. Aber das ist eben so auch so eine Riesenkrankheit von vielen Kanzleien, die wollen für jeden interessant sein. Wir machen das sowohl bei den Mitarbeitern als auch bei den Mandanten so, dass wir eben sagen, was wir haben wollen, wofür stehen wir als Kanzlei, wofür stehen wir nicht. Ja, und genauso ist es bei den Mitarbeitern. Wir sind eine sehr, sehr junge Kanzlei. Durchschnittsalter ist so knapp 33 bei uns. Auch bei den Beratern, also ich bin der Andreas und ich, wir sind die alten
Ich bin der
Eminenzen.
Uralteste von den allen, ja. Ich bin der Grufti.
Ja, Andreas, du bist jetzt 49, ich bin 43. Ja, wir gehören zum Ältestenrat bei uns. Man muss dazu sagen, was auch außergewöhnlich ist, wir haben fast 70% Frauenanteil bei uns. Das sagt, glaube ich, ziemlich viel. Also wir sind jetzt kein testosterongesteuerter Haufen. Da werden Frauen sehr, sehr vorsichtig. Sie haben da sehr feine Antennen dafür. Bei uns ist es so, das, was Andreas vorhin, jeder hilft jedem. Das ist uns so wichtig. Also diese ganzen Ellenbogentypen, die wollen wir hier bei uns bitte nicht haben.
Wenn das so viele Frauen sind, dann sind die das wahrscheinlich auch, weil es einfacher ist, Privatleben und Berufsleben zu vereinen mit so einem Modell, ne? Also,
Absolut. Ja, es ist auch so. Also Teilzeit, gut, das kann man in jeder Kanzlei machen, aber es ist natürlich auch so, dadurch, dass du letztendlich, du managst ja deinen Mandantenstamm so ein bisschen ähnlich wie eine eigene Kanzlei. Du hast so deine kleine Kanzlei in der Kanzlei. Du kannst dann auch sagen, hey, pass mal auf, wir haben jetzt welche, die sind in Elternzeit, dann wandern die Mandanten eben ein Jahr lang mal zu einem anderen Steuerberater oder 2 Jahre, der betreut dann die vorübergehend. Und wenn die wieder zurückkommen, wir haben jetzt gerade eine Kollegin, die ist im Sommer wieder zurückgekommen, die hat dann ihre Mandanten wieder übernommen, die war jetzt 15, 16 Monate zu Hause und kam wieder zurück. Die Mandanten haben sich gefreut, Mensch, Claudia ist wieder da, ja. Und das war auch für die Kollegen intern überhaupt kein Thema, dass die jetzt praktisch ein Jahr lang einspringen.
also hat keine Nachteile, die ihr bis jetzt entdecken konntet.
Also ich
Okay. Naja,
sehe
der einzige
keine.
Nachteil ist eben, dass manche Leute, die sich beworben haben, dass vielleicht am Anfang dachten, das wäre ganz gut. Und dann sind sie eben gegangen, weil sie es nicht gut fanden. Ja, aber das hat man wahrscheinlich in anderen Kanzleien auch,
Ja.
weil sie es eben nicht kannten. Ne? Weil sie es
Ja.
eben nicht kannten.
Genau, das ist eben, du bist halt schon, ja, es ist, du machst halt kein Review bei uns, das gibt es halt bei uns nicht. Du stehst halt schon an vorderster Front und vielleicht merken manche, boah, der Mandantenkontakt ist mir dann doch zu viel, mag ich dann doch nicht so haben oder ich würde dann doch lieber Review machen. Das gibt's auch, das merken dann auch manche, weil du kannst halt unser Modell vorher nicht testen. Ja, du
Ja.
kannst nicht sagen, oh, ich habe das schon mal woanders in einer anderen Kanzlei erlebt. Die Leute, wo wir am Anfang natürlich ein Riesenthema hatten, das muss man ganz ehrlich sagen, Andreas, da reden wir heute so locker darüber. Aber geh mal ins Jahr 2021 zurück, wo wir echt ein bisschen verzweifelt waren, was das Thema Recruiting angeht. Mhm. Heute läuft das alles so locker von der Hand. Wir haben in der Woche 2-3 Vorstellungsgespräche mit Steuerberatern. Wir haben dieses Jahr fast 30 Steuerberater eingestellt. Die kriege ich nur, wenn ich so um die 100 Vorstellungsgespräche mache. Da muss ich 2 in der Woche machen. Mhm. Sonst kriege ich die Anzahl von Leuten nicht. Vor allem, wir machen ja schon, die müssen ja ins Team passen. Also ja. ich könnte auch doppelt so viel Steuerberater einstellen in unseren Kanzleien, aber das muss passen. Ich bin da echt, ein Kollege hat mal gesagt, ich nenne das Wort A-Punkt-Punkt-Punkt-Filter, ja, also ich bin da echt streng. Ich will super Typen haben und Frauen haben, also tolle Charaktere haben, die gut zusammenpassen.
Spannendes Konzept, ich finde es super. Na, also es ist klar, dass es nicht für jeden was ist, aber wenn man für jeden was ist, ist man auch nicht gut, ne? Also man muss schon, finde ich, auf den Punkt sein mit den eigenen Sachen. Ja, klasse.
Bringen neue Steuerberatende denn bei euch einen Mandantenstamm mit? Ist das Voraussetzung? Und wenn ja, in welchem Umfang? Oder können die einfach so anfangen und sagen, von den bestehenden Mandaten kann ich einfach welche übernehmen?
Also in der Regel kommen sie ohne Mandantenstamm. Also es gibt welche, die bringen Mandanten mit, aber das ist natürlich auch keine Pflicht. Also wir wollen jetzt auch nicht, dass sie jetzt ihren alten Arbeitgeber irgendwie betrügen und die Mandanten mitnehmen. Das wollen wir alles nicht, das brauchen wir auch nicht. Die kommen ohne Mandantenstand her und bekommen erstmal, ja, sie bekommen erstmal direkt Aufträge, neue Mandanten mit uns zu gewinnen. Das heißt, sie starten jeweils auf der grünen Wiese und dürfen sich ihre eigenen Mandanten selber aussuchen.
Okay, das ist cool. Und du sagtest gerade eben, Florian, ihr seid so eine Kanzlei in der Kanzlei. Das heißt, jeder hat so seine eigenen Arbeitsweisen. Aber wo würdet ihr sagen, ist es wichtig, dass ihr euch miteinander synchronisiert habt und wo kann jeder seinen individuellen Part machen? Was ist da für euch Voraussetzung?
Einen gewissen Rahmen vor. Also wir haben zum Beispiel einheitliche Stundensätze, wir haben einheitliche Abrechnungssysteme, wir arbeiten alle mit DATEV, darf ich ja hier sagen.
Ja, klar.
Und also es kann jetzt sein, dass jetzt der Standort Hamburg sagt, wir wollen lieber mit Edison arbeiten oder sonst irgendwas. Das gibt's nicht. Aber wie jetzt die Ansprache beim Mandanten ist, die Mandanten sind ja auch sehr individuell. Wir haben, natürlich konzentrieren wir auch bestimmte Branchen bei bestimmten Beratern. Nicht jeder macht Baulohn zum Beispiel. Wir haben auch die Berater, ich sage immer, wir sind so eine Mischung für die Berater zwischen Big Four und Mittelstand. Das heißt, die Berater bei uns, die machen so 60-70% klassisches Geschäft, also Deklarationsgeschäft, Steuererklärung, Buchhaltung, Lohn und so weiter und 30-40% Spezialthemen wie Erbschaftssteuer, wie internationales Steuerrecht, wie zum Beispiel Abfindungsberatung, wo wir sehr, sehr viel machen, wie zum Beispiel, mein Spezialthema ist Tonnagesteuer, ist auch total interessant, ja, und
ja, klar. Alle. Ganz spannend.
Wer flippt da nicht aus?
Ja, da denkt jeder sofort an Party, ja? Wenn man das Wort Tonnagesteuer hört. Ja? Also das muss man schon sagen. Also bei uns ist auch sehr, sehr viel Spaß in der Kanzlei mit dabei. Das ist ganz, ganz wichtig. Und was die Steuerberater bei uns eben genießen, ist, dass die sich auf einer Augenhöhe unterhalten können. Steuerberater lieben ja Sicherheit, also die meisten. Ja. Ich zumindest mal auch. Ich war ja früher mal Finanzbeamter, das hat ja seinen Grund. Hm. Und die Sicherheit, die kriegen die natürlich, dann schnappe ich mir eben 2 Kollegen auf dem Flur und spreche mit denen über ein Thema. Und wenn die mir beide die gleiche Meinung rückspiegeln, wie ich habe, dann wird, wenn 3 Steuerberater zu einem rechtlichen Problem das Gleiche sagen, dann wird es höchstwahrscheinlich so sein.
Also das ist ja eine Erfahrung, die ich auch immer mache. Steuerberater fragen am liebsten andere Steuerberater und hören denen auch am liebsten zu. Das ist einfach so und das ist auch völlig in Ordnung. Du hast es wahrscheinlich schon so ein bisschen angedeutet. Wir haben uns im Vorfeld natürlich Gedanken gemacht. Ihr nennt euch Enno Beckers Erben. Wenn man bei Wikipedia nachliest, dann findet man da was zu. Aber erklärt doch bitte mal, wer ist Enno Beckers und warum seid ihr die Erben?
Erklärst du bitte, Florian, wer Enno Becker war, weil du bist ja der Spezialist für Enno Becker.
Also, wenn ihr Steuerleute habt, das könnt ihr mal, übrigens, macht es mal, wenn ihr mal einen Vortrag auf der Tax Arena oder sowas macht, ruft mal, jeder soll sich mal melden, wer Enno Becker kennt. Und dann melden sich so ungefähr, ich würde mal sagen, so ein Drittel bis die Hälfte der Leute meldet sich. Und schon wisst ihr, wer mal früher im Finanzamt war. Weil Enno Becker ist der Heilige der Finanzverwaltung, weil Enno Becker hat das ganze System, wie heute Finanzverwaltung funktioniert, mit der Reichsabgabenordnung erfunden. Und das hat noch zu 90% heute Bestand, bis auf ein paar kosmetische Korrekturen mit Digitalisierung und so weiter. So viel ist da ja nicht passiert in der Finanzverwaltung. Ja, ist so.
Alles
und,
gut.
Und als ich in der Finanzverwaltung angefangen habe mit Rheinland-Pfalz, das war 2002, also es ist schon ein paar Jahre her, und das Erste, was ich gelernt habe, ist, wer ist Enno Becker? Ja, Enno Becker ist die wichtigste Person im Finanzamt. Man sagt auch, wie gesagt, ich habe es eben schon gesagt, der Heilige der Finanzverwaltung. Und Andreas, du kannst sagen, wie wir auf Erben kamen.
Genau, also erstmal, ich war schon 5 Jahre Steuerberater. Ich kannte Enno Becker überhaupt nicht. Ja. Erst nachdem ich Florian kennengelernt habe und Christian damals noch, die habt dann von Enno Becker habt ihr geredet. Und ich so, hä, wer ist Enno Becker? Also ihr habt mir Enno Becker nahegelegt. Ja. Ja, Enno Beckers Erben sind sozusagen wir alle. Wir alle sind die Enno Beckers Erben. Wir sind nämlich diejenigen, die das ausbaden müssen, was Enno Becker damals verbrochen hat. Ja, das kann man so sagen. Und wir befinden uns ja total im Bürokratie-Wahnsinn. Das wird ja immer schlimmer. Und daran ist die Abgabenordnung einfach schuld. Oder die trägt einen Hauptschuld davon, dass es eben so abartig ist, wie es halt ist. Ne? Ja, also wir alle sind Enno Beckers Erben.
Okay, jetzt muss man dazu sagen, das ist nicht der Name eurer Kanzlei, das ist der Name von eurem Podcast.
Genau. Ja. Also wenn jemand nach der Kanzlei suchen will, das ist Fischer und Reimann. Ja. Und, und Enno Beckers Erben ist praktisch der Podcast von der Kanzlei. Und den der Andreas jetzt und ich uns jetzt seit 14 Monaten machen, wir beide. Macht sehr, sehr viel Spaß. Wir lieben dieses Format, deswegen sind wir auch heute hier. Also das ist, ich finde, das ist so dermaßen toll. Vor allem, du kannst wunderbar Themen verarbeiten. Und der Andreas und ich, wir haben immer eine Passion. Wir wollen immer alles möglichst einfach erklären. Also der Andreas und ich, man muss auch sagen, wir haben uns ja nicht im Steuerrecht kennengelernt, sondern der Andreas und ich, wir haben eine ganz coole Geschichte. Wir haben uns beim Programmieren kennengelernt. Der Andreas und ich, wir sind nämlich nicht nur Steuerberater, sondern auch Softwareentwickler. Ja? Wir haben früher mal bei Wolters Kluwer gearbeitet zusammen. Das ist heute der, also der Edison ist die Marke davon. Aber wir haben bei einer Schwestergesellschaft gearbeitet, bei der Akademischen Arbeitsgemeinschaft in Mannheim, steuertipps.de, kennt vielleicht der ein oder andere. Und da haben wir gelernt, wie man Steuerrecht auf, ich sage jetzt mal, und das meine ich nicht despektierlich, auf Bildzeitungsniveau erklärt. Und das ist die Kunst, Komplizierte so einfach darzustellen, damit eben jeder das kapiert.
Ja, ich hatte viel Spaß mit eurer Folge, wo ihr darüber gesprochen habt, was jetzt mit dem Steuerrecht passiert, wenn Christian Lindner weg ist. Gar nichts, gar nichts.
Ja gut, das war jetzt so ein bisschen, das war so eine Außenseiterfolge, die wir sehr spontan geplant hatten. Ja, die anderen Folgen sind eher, die sind eher inhaltlich. Ne? Das war ein bisschen weniger.
Die war auch gut, ich fand ja, die auch gut. Ja, wie kam der Podcast? Warum, wie war die Motivation? Was hat euch da so unter den Nägeln gebrannt?
Ja, vielleicht sage ich zwei Sätze dazu. Also wir haben ja, wir waren demnächst, vor 2-3 Wochen, waren wir, naja, das ist schon 4 Wochen her, waren wir in Frankfurt und hatten ein Strategie-Meeting von unserer Niederlassung. Und da habe ich mal die Marketingkanäle, das ist ja übrigens so ein Fremdwort für viele Steuerberater, es soll mir bitte keiner böse sein da draußen, aber Unternehmertum und Steuerberatung, das sind, da treffen oftmals zwei Welten aufeinander. Leider, sage ich wirklich leider, weil sonst hätten wir viele Probleme in der Branche weniger. Und dann haben wir die Marketingkanäle an die Wand geworfen. Und es ist ja so, dadurch, dass wir so stark wachsen, also nur mal so eine Kennzahl, weil die kann ich ja raushauen, erzähle ich sowieso auf LinkedIn noch, dann wissen es auch die Leute. Wir werden dieses Jahr über Marketingmaßnahmen so zwischen 2.500 und 3.000 Neumandanten aufnehmen in unseren Kanzleien. Cool. Also wir kaufen nie Kanzleien, wir haben noch nie eine Kanzlei gekauft, werden wir auch nie tun. Wenn wir gründen, jetzt zum Beispiel in Leipzig oder Münster, fangen wir bei null an. Und dann schauen wir natürlich, das ist, Andreas leitet ja unser Marketingteam neben dem Podcast macht er auch nur das. Und er überlegt sich, welche Kanäle gibt es denn noch? Was nutzen wir noch gar nicht? Und da ist Podcast natürlich ein Marketingkanal. Wir haben, glaube ich, aktuell 22 Marketingkanäle, wo wir Mandanten drüber gewinnen. Ja. Und Podcast ist einer davon. Aber es geht natürlich witzigerweise, vor 3 Wochen hat eine Kollegin unterschrieben, eine neue Steuerberaterin, die ging nur ins Vorstellungsgespräch, weil sie unseren Podcast hört. Ah. Die wollte gar nicht wechseln. Dann hat sie gesagt, was? Das sind die von dem Podcast, den höre ich immer an. Ah, dann höre ich mir das Vorstellungsgespräch an.
Also und nehmen auch neue Mitarbeiter, nehmen wir auch gerne über den Podcast auf. So machen wir es nicht.
Also aber das ist praktisch nochmal eine zusätzliche Mandantengewinnungsmaschine, ja.
Man kann aber einen Podcast oder auch ein anderes Format wie Blog oder so nur machen, wenn man Spaß dran hat, ne? Wenn man sich drin wiederfindet und nicht jede einzelne Aktivität eine Quälerei ist. Also das passt schon sehr gut mit euch beiden. Euch kann man sehr gut zuhören, ne? Das wollte ich mal gesagt haben. Also ich weiß nicht, wie lange ihr euch kennt. Programmierer, die so viel reden, sind mir ein bisschen suspekt. Aber
sind mir vor allem fremd.
Ja. Ja, danke sehr.
Aber man merkt schon, dass das sehr gut passt mit euch. Also das war ja nicht nur, wir müssen unbedingt mehr Marketing machen, sondern ihr hattet richtig Bock drauf, oder?
Ja, na klar. Ne? Also deswegen, wir haben ja auch sofort zugesagt, bei diesem Podcast macht ja total viel Sinn. Da überlegen wir nicht lange, sondern wir sagen direkt ja. Das ist einfach so.
Wir kennen uns jetzt am 1. Januar, sind es 17 Jahre, glaube ich, wo wir uns schon kennen. Wir haben ja, zwischendrin waren wir mal getrennt. Da war Andreas bei den Big Four und bei ETL und ich war in München noch gewesen als Softwareentwickler und habe dann angefangen, die Kanzlei zu gründen. Und irgendwann ist die Kanzlei, ich war dann erst alleine und dann ist die Kanzlei gewachsen, kam einmal Steuerberater dazu. Und dann habe ich zum Andreas gesagt, wie sieht's denn aus? Jetzt komm mal rüber hier. Es wird mal Zeit, dass wir wieder zusammenarbeiten. Und seit 2019 ist der Andreas dann tatsächlich auch bei Fischer und Reimann. Und und jetzt ist es so, dass der Andreas im Steuerrecht hauptsächlich Marketing macht, was auch eine Steuerkanzlei mit eigener Marketingabteilung ist ja auch eher außergewöhnlich. Ja, aber das ist so, so wichtig. Also wir machen ja extrem viel auf LinkedIn zum Beispiel. Mhm. Ja, und da werde ich oft gefragt, schreibst du denn deine Posts selber? Ja, mache ich selbst. Ich benutze auch kein ChatGPT oder sonst irgendwas. Nicht, weil ich nicht weiß, wie es geht, sondern weil es schneller ist für mich, wenn ich das selbst schreibe, wie wenn ich eine Maschine das schreiben lasse. Weil wenn ich bringe ja gewisse Emotionen rein. Und eine Maschine fühlt ja den Post nicht, den ich da gerade mache. Nur ich selbst. Und das muss auch Spaß machen. Wenn es keinen Spaß macht, da kommt nur Murks raus. Und das ist das, was leider einige machen. Das bringt da nichts, Zeitverschwendung.
Ja, wobei es ja ganz gut ist, wenn so viele Murks machen, dann hebt man sich mit den authentischen Sachen viel einfacher ab. Ne?
Ja, stimmt. Also,
ja, also KI ist super, super gut, aber ich finde nicht, um Texte zu schreiben. Ne? Also viele, viele andere Einsatzmöglichkeiten, die ihr ja wahrscheinlich auch alle nutzt. Ne? Oder habt wahrscheinlich KI in vielen, auf vielen Wegen im Einsatz, aber wer seine Texte damit schreiben lässt, tut sich keinen Gefallen. Ne?
Ja, das sehe ich auch so. Ich habe das mal geprägt früher, indem ich immer gesagt habe, Information ohne Leidenschaft ist Langeweile. Deswegen werden Telefonbücher auch verschenkt und nicht verkauft. Weil das ist nämlich leidenschaftslose Information in einem Telefonbuch und alles andere eben halt nicht. Und da bin ich hundertprozentig bei dir. Man kann KI für alles Mögliche nutzen, aber nicht, wenn du Leidenschaft oder Emotionen transportieren willst. Das glaube ich auch nicht, dass das funktioniert.
Eure vielen Marketingmaßnahmen und der Podcast ist natürlich super. Recruiting passiert dann praktisch von nebenbei. Wie sieht das denn aus mit dem Modell eurer Kanzlei, mit dieser Steuerberatersammlung? Wie bewährt sich das denn in der Zusammenarbeit mit KMU? Wie finden die das denn? Kriegt ihr Feedback dazu? Ich höre dich gerade, ja.
Ja, klar. Also die KMUs, die genießen das. Warum? Ich rufe an, Steuerberater am Telefon. Ja. Ich krieg, wenn ich jetzt eine Lohnfrage habe, dann muss nicht irgendjemand erst eine Rückfrage halten oder was, sondern ich kriege ja sofort eine Antwort. Oder zumindest mal innerhalb von 24 Stunden. Ich meine, unsere Berater haben ja auch Termine, so ist es ja nicht. Die warten ja nicht, bis der Mandant anruft, ja, von morgens bis abends. Aber die Mandanten genießen das. Klar, wenn ich jetzt, Beispiel, ich hätte jetzt einen Kiosk und 4.000 Euro Betriebseinnahmen im Monat, dann sind wir nicht der richtige Ansprechpartner, dafür sind wir einfach zu teuer. Ja. Das sagen wir den Leuten auch, das ist so. Also ich habe ja vorhin von der Mandantenanzahl gesprochen, damit 2.500, 3.000 Mandanten rauskommen, brauchen wir natürlich auch so um die 12.000, 13.000 Mandatsanfragen im Jahr. Die managen wir übrigens auch alle so, also unser Sekretariat so nebenbei noch mit. Ja, ja und vor allem, du weißt ja, wie das ist, oder ihr wisst ja beide, wie es ist. Es haben ja schon so einige versucht, über Online-Marketing zu skalieren bei uns in der Branche. Ja. Und viele sind ja ganz böse auf die Schnauze gefallen. Warum? Weil die erst skaliert haben und dann die Struktur gebaut haben oder überhaupt nicht gebaut haben, sondern nur skaliert haben. Und bei uns war es so, wir haben erst wirklich 5, 6, 7 Jahre hinten dran eine Struktur aufgebaut, damit wir dosiert skalieren können, Jetzt sagt, ja, sagen andere ganz ehrlich, 2.500 Mandanten, ist ja die Irre, das hatte nichts mit Dossier zu tun. Doch, wir könnten auch 5.000 Mandate, wir könnten auch statt 13.000 20.000 Mandatsanfragen kriegen und da würden wir aktuell strugglen, das wäre zu viel. Wir wissen genau, was wir managen können, weil die Leute sollen ja happy sein. Es bringt ja nichts, wenn wir 100 Mandanten gewinnen und 90 springen wieder ab.
Ja, wie sieht das aus bei euch? Du sagst, so ein Kleinstunternehmer wäre bei euch nicht richtig, aber selbstbuchende Mandanten, die selber digital buchen, ab einer bestimmten Größenordnung, kleinere KMU, ab wann fängt das denn an, dass das interessant ist, mit euch zu arbeiten? Kann man das überhaupt festhalten?
Ja, das kann man gar nicht festhalten. Also es fängt dann, natürlich müssten die unsere Gebühr bezahlen können. Das heißt, wenn wir nur den Jahresabschluss machen, nehmen wir mal an, das ist ein Kleinstunternehmer, der vielleicht auch noch Kleinunternehmer ist, dann müsste er schon den Jahresabschluss bezahlen. Also 1.000, 2.000 Euro müsste er schon dafür zahlen wahrscheinlich im Jahr. Aber nö, das ist...
Ich dachte jetzt nicht nur klein von wegen Umsatz, sondern auch, es gibt ja auch sehr erfolgreiche Einzelunternehmer und Einzelunternehmerinnen. Ist das für die ein bewährtes Modell?
Ja, absolut. Da haben wir ganz, ganz viele. Wir haben ganz, ganz viel Mittelstand. Also wir haben jetzt nicht nur Unternehmen ab 10 Millionen Euro Umsatz. Wir haben auch übrigens ganz, ganz viel Einkommensteuer, auch mal die Oma von nebenan. Das ist auch mal echt schön, so einen Fall zwischendrin zu machen, weil das ist jetzt fachlich nicht das Komplizierteste. Und ich muss, und das sagt jeder Berater bei uns, wir müssen nicht alle immer High-End-Level machen. Wir sind auch mal froh, wenn wir eine Stunde was Einfacheres haben. Es kann auch eine einfache Buchhaltung sein, eben vielleicht, was weiß ich. Du hast einen Softwareentwickler, der seine 250.000 Euro Umsatz im Jahr macht. Das ist so ein typisches Mandat von uns. Freiberufler, Softwareentwickler, 20 bis 30.000 Euro Betriebseinnahmen im Monat, vielleicht ein, zwei Mitarbeiter, Feierabend. Haben wir ganz, ganz viele davon, die wir auch betreuen. Es muss nicht immer der E-Commerce-Laden mit 30 Millionen Umsatz sein. Haben wir auch. Es ist bunt gemischt. Wir haben auch Konzernmandate, die wir betreuen, also bis hoch im Konzernbereich. Einen dürfen wir nennen, weil die haben wir auf Webseite drauf. Wir machen zum Beispiel also alle Mitarbeiter, die BASF verlassen, da machen wir die ganze Abfindungsberatung, die Austrittsberatung, Rentenberatung und so weiter. Das machen wir auch, das managen wir am Standort Ludwigshafen. Dann braucht man natürlich auch erstmal die Manpower dafür, ja. Weil das ist zum Beispiel, das ist ja reine Gestaltungsberatung. Und da kann ich keine Steuerfachangestellte hinsetzen. Warum? Nicht, weil die doof sind, sondern weil die nicht dafür ausgebildet sind. Punkt. Da brauche ich einen Steuerberater. Das ist einfach so. Und vor allem will es auch der Kunde so haben.
Ja. Selbst wenn du dann einen Steuerfachangestellte hinsetzen würdest, die mir das dann anschließend wieder reviewen lassen von einem Berater, also du hättest Doppel-Manpower und dann kannst du es dir im Prinzip gleich schenken. Das ist gibt absolut Sinn, ja. Das ist und was natürlich cool ist, ihr verliert nie die Basics und nie den Kontakt zum Boden. Das heißt also, ihr wisst immer, was auch gerade die Mandate umtreibt, wo hakt es, und dann zwar in der breiten Masse. Und nicht mal, ich habe mal von einem Mandanten gehört, das begegnet einem ja schon relativ häufig, sondern es scheint hier gerade einen Trend zu geben in den KMUs. Sprich sich mit zwei, drei KollegInnen ab und sagst dann, ja, das ist so, was können wir machen? Das heißt, ihr habt sehr früh die Möglichkeit, auf Trends, Themen, Probleme, die anstehen, zu reagieren. Das heißt, ihr werdet selten überrascht, oder?
Ja, so kann man das sagen. Wir werden sehr selten überrascht, ja.
Ja, sehr gut, Olaf.
Perfekt zusammengepasst.
Aber Dankeschön. Ich habe meine Momente, ja.
Ja, und ich will hier noch eine Lanze für das Thema Lohn brechen. Das wird ja immer so ein bisschen abgetan bei uns in der Branche als niedrige Aufgabe und so weiter. Ist es A, überhaupt nicht? Lohn ist eine, ich bin ja Lohnliebhaber. Ich liebe Lohnbuchhaltung, ja. Ich finde es mega cool. Das ist mal das Erste. Zweitens, habe ich riesen Beratungspotenzial beim Mandant, weil ich spare nicht nur die Lohnsteuer, sondern auch die Sozialversicherung. Drittens ist es so, ich habe einen Riesenhebel über Monate und Mitarbeiter. Das heißt, ich bin ruckzuck in der Gestaltungsberatung bei Riesenbeträgen. Das ist mal das eine Thema. Und zweitens mal ist Lohn immer ein Frühindikator für sämtliche Themen. Wenn der Mandant schickt mir, der Geschäftsführer oder die HR-Abteilung schickt mir eine E-Mail, 5 Kündigungen von Mitarbeitern drin. Dann kannst du dir aber sicher sein, dass ich am Telefon höre an, rufe einen Geschäftsführer an, sage, müssen wir über irgendwas sprechen. Ich habe 5 Kündigungen von deinen Mitarbeitern. Was ist denn los? Da habe ich noch gar keine Buchhaltung. Sehe ich vielleicht noch gar nichts in der Buchhaltung, weil die Umsätze noch laufen, weil es sehr zeitverzögert ist. Aber die Kündigungen habe ich schon. Und dann sind wir dann nicht mehr so sehr in der Steuerberatung, eher in der Unternehmensberatung. wo es dann nämlich auch reingeht. Und das ist so ein Thema, das sehe ich. Und auch ich kann von einem Lohnbuchhalter nicht verlangen, dass er den geistigen Move macht, den Geschäftsführer anruft und sagt, wir müssen uns über ein unternehmerisches Thema unterhalten. Das geht nur, wenn der Lohn vom Steuerberater gemacht wird.
Ja, absolut, ja. Das heißt, was ich schon sagte, ihr seid da sehr, sehr nah dran an den Mandaten. Das ist, deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass die Mandate das natürlich sehr cool finden.
Florian hat sehr ausgeprägte Vorlieben. Was war das? Tonnagesteuer und Lohn? was magst du am liebsten, Andreas? Wo sind deine Highlights?
Also ich mag die Einkommensteuer sehr gerne. Ich habe auch sehr lange Abfindungsberatung mitgemacht. Das war sehr, sehr spannend. Ich weiß ja, hatte ich einmal 18 Termine an einem Tag. Das war sensationell. das war wirklich wie eine Arztpraxis. Ne? Zack, oh zack, zack, immer der Nächste. Das fand ich sehr gut. Nee, ansonsten mache ich alles, was mit IT natürlich zu tun hat. Das heißt, also ich betreue auch sehr viele von LexOffice, die einfach die Buchhaltung bei LexOffice machen. Und überhaupt E-Commerce natürlich, ja.
Ja, es heißt jetzt LexWareOffice. Wir müssen uns auch noch schwer umstellen.
LexWareOffice, okay.
Ja. Ja, wir haben da auch noch, also uns rutscht auch immer noch das alte Wort raus, das ich jetzt nicht nochmal erwähne, aber es heißt jetzt LexWareOffice, ja. Deswegen sitzen wir auch vor einem LexWare-Hintergrund und nicht vor einem orangefarbenen.
Ja. Der Christian Steiger war ja auch schon bei uns im Podcast.
Ja. Ja, weiß ich.
Mhm. Ja. Ja.
Du sprichst das Podcast-Thema nochmal an. Ich würde da ganz gerne nochmal kurz drauf eingehen. Also ihr gebt in eurem Podcast wertvolle Steuertipps, bar jedes Steuerlateins für Gründerinnen und Gründer. Vielleicht mögt ihr so ein kleines bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und gebt mal so die drei wichtigen Tipps, die jeder Steuerberatende seinen Gründern mit auf den Weg geben sollte.
Ja gut, der erste Tipp ist, zum Steuerberater gehen.
Machen wir mal einen Haken dran, da sind die schon. Jetzt ist also vor diesem Steuerberatenden sitzt jetzt eine Gründerin und sagt mal, woran soll ich denn jetzt denken? Was wären da so drei Ad-Hoc-Ideen?
Ich fange mal mit dem ersten Punkt an. Der erste Punkt ist das Thema Rechtsformwahl. Also welche Struktur, welche Rechtsform brauche ich und darauf baue ich ja erst alles auf. Es ist nur, wenn ich ein Haus baue, das Fundament eines Gründers ist immer die Rechtsform. Ja, und darauf wird das Haus gebaut. Das heißt, das ist ein großes Thema, Rechtsformwahl. Auch da, weil du es gerade vom Podcast hattest, auch da haben wir mal eine Folge dazu gemacht. Kann jeder gerne mal reinhören. Ich glaube, Folge 4 oder 5 ist es, ziemlich am Anfang. Da haben wir mal alle Rechtsformen vorgestellt, Vor- und Nachteile. Kann man sich gerne mal reinhören und dann ist man ein bisschen aufmunitioniert, bevor man mit dem Steuerberater spricht. Das ist ein riesengroßer Tipp. Also erstmal, das machen wir übrigens auch bei Bestandsmandaten, wenn die kommen. Wir gucken uns erstmal die Struktur an, ob die so passt oder ob wir es ändern müssen.
Sind solche Sachen wie die richtige Rechtsform, sind das Sachen, die zum Beispiel eine Kanzlei, die viel zu tun hat, aber auch viel mit Gründern arbeiten will, können die sowas über ein Formular abfragen und so Basics klären oder muss das immer ein Gespräch sein? Was sagt ihr dazu?
Ein Gespräch ist aber viel effizienter. Also Gespräch innerhalb von 2 Minuten, wissen wir beide, Florian, was der richtige Weg sein könnte. Ja, also das merkt man einfach sehr, sehr schnell. Ich kann es gar nicht ausdrücken, wie man das merkt, aber man merkt es auch sehr schnell, wo da die Reise hingeht. Allein, was ist es für ein Typ? Ja, wie viel Umsatz wird er machen? Wie viel Gewinn wird da rauskommen? Was hat er überhaupt für ein Geschäftsmodell? Und daran weiß man schon sehr schnell, was die richtige Rechtsform sein könnte für ihn.
Spannend, ja. Ich hätte jetzt gedacht, dass es Parameter gibt, nach denen man abfragen kann, welche Branche, welche Voraussetzungen, Kreativschaffer oder so, dass man da schon mal vorfiltern kann.
Ja, das könnte man sicherlich machen. Allerdings, ich glaube, das ist einfach nicht effizient genug. Ah, okay. Ich glaube, ein persönliches Gespräch ist halt durch nichts zu ersetzen.
Ein Experte, ein menschlicher Experte ist am Ende immer am effizientesten.
Ja, so ist es.
Ja.
Du hast ja von 3 Tipps gesprochen. Zweiter Tipp ist definitiv, dann ist es sich steuerlich perfekt aufzustellen. Das heißt, steuerlich perfekt aufzustellen heißt, wir müssen dann gucken, Thema, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn er eine UG gründet, wie hoch ist mein Geschäftsführergehalt, welche Gehaltsbestandteile nutze ich und so weiter. Und wenn ich da noch vorgreifen darf, Andreas, ich überfahre dich einfach mal. Dritter Tipp ist, erstens mal, ich würde mir immer einen Steuerberater dazu nehmen. Selbst wenn ich selbst buche, würde ich mir trotzdem einen Steuerberater drüber machen. Ich kann ja selbst buchen, der Steuerberater macht ein Review und schickt die Voranmeldung raus. Kann ich ja machen. Ja. Man kann Lex LexLibOffice, habe ich jetzt gelernt, kann man übrigens wunderbar an Dativ anbinden, ist überhaupt kein Thema. Machen wir bei ganz, ganz vielen Mandanten übrigens. Das heißt, der Mandant bucht alles ein, wir machen Review und zack geht das Ding raus. Und warum, beziehungsweise wenn der Steuerberater direkt die Buchhaltung zum Beispiel macht, warum ist es so wichtig? Ich erkläre eigentlich aus zwei Gründen. Das hat gar keinen steuerlichen Grund. Der außersteuerliche Grund ist, an was scheitern die meisten Gründer? Die meisten Gründer scheitern an Sales und Marketing. Warum? Weil die Nachfrage nicht da ist. Und das ist das große Thema. Und ich muss mich auf die Themen Marketing und Nachfrage konzentrieren, wenn ich Gründer bin. Weil unterm Strich ist es so, wenn ich keine Kunden habe, die mein Produkt oder meine Dienstleistung kaufen werden, werde ich nicht erfolgreich sein mit meiner Gründung. Und das ist das, was viele nicht können oder viele zu wenig machen. Die halten sich dann stundenlang mit ihren Webseiten auf und mit ihren Visitenkarten, anstatt Neukunden zu akquirieren. Und das ist das A und O für alle Gründer. Und dafür brauchen sie Zeit. Und das ist ganz, ganz wichtig.
Aber ich sehe da eine Sollbruchstelle, ne? Wenn das so super wichtige Themen sind und Steuerberater sollen sich mit darum kümmern, aber haben selber zum größten Teil noch nicht gelernt, unternehmerisch zu denken.
Nee, die Steuerberater sollen sich nicht drum kümmern, die sollen aber die Gründer machen.
Ja, aber weil wir sagten ja Tipps für Gründer, ne? Aber ja. die auch Steuerberatern vielleicht etwas Arbeitszeit abnehmen, wenn sie genau die Tipps so weitergeben können. Und jemand, der sich um sein eigenes Marketing im Grunde nicht kümmern muss, weil ihm sowieso die Mandanten die Bude einrennen und so eine Kanzlei-Website aus dem Baukasten hat, die aussieht wie die 6.000 anderen in den gleichen Farben wie die 6.000 anderen oder so, der, ja, Entschuldigung, aber das ist zum Beispiel dann wieder mein Business. Und da ist sehr, sehr viel Luft nach oben bei ganz vielen, einfach weil die keine Not haben. Aber wenn das so ein wichtiges Thema für Gründer ist, dann müsste das eigentlich auch was sein, was Steuerberater sich ein bisschen vornehmen und sich besser reindenken können. Und den Leuten dann helfen können zu sagen, so, du musst Marketingbudget einplanen, das ist nicht optional. Deine Visitenkarten kannst du knicken, aber du musst sichtbar werden auf verschiedenen Kanälen und die musst du erst rausfinden. Das sind dann eigentlich auch Sachen, mit denen ein moderner KMU-Steuerberater sich jetzt auskennen sollte. Oder was sagt ihr dazu?
Ja, was soll man dazu sagen? Ne? Also natürlich kann ein Steuerberater, kann auch eigentlich ein einfacher Unternehmensberater, könnte es einfach werden, ist ja ein Teil der Unternehmensberatung. Er hat ja eigentlich das komplizierte Wissen, hat er schon, also müsste nur das Unternehmensberatungswissen doch mit auffrischen. Ja, aber
ich sag nicht,
also wir Marketing. Machen das auch so. Wir machen
ich
das
sag
so,
nicht wenn, Marketingberatung. Ich meine nicht, dass der Steuerberater genau. Marketingberatung machen soll, aber dass zum Beispiel, wenn ein Steuerberater Gründer und Gründerinnen berät, die gehen ja einen Businessplan durch, dass die wirklich auch einen Schwerpunkt draufsetzen sollten. Dafür brauchst du auch Geld. Du brauchst nicht nur Rücklagen, Vorsorge, Steuerrücklagen. Du musst Marketing machen, damit du überhaupt sichtbar bist und überhaupt Umsatz machst. Das sind ja Sachen, die viele Steuerberater selber gar nicht können. Ne? Also oder noch nicht können oder langsam erst reinwachsen. Das finde ich dann ein bisschen problematisch. Würden die dann auf solche Schwerpunkte achten? Wahrscheinlich nur, wenn sie so ein Gespräch wie dieses jetzt hier gehört haben, oder?
Ja, wahrscheinlich. Ne? Ja. Aber die meisten kommen sowieso nicht mit dem Businessplan. Das können wir vergessen.
Kommen nicht?
Nein. Nee. Also da muss ich ja ganz ehrlich sagen, die meisten kommen nicht mit einem Businessplan, die meisten Mandanten. Außer sie beantragen Gründungszuschuss bei der Agentur. Genau. Selbst wenn wir größere Gründungen betreuen, also wo es sofort siebenstellig wird vom Umsatz, selbst die haben nur einen relativ groben Plan. Ja, aber die wissen natürlich ganz entscheidend ist, dass die Unternehmer oder die Gründer, die dann hoffentlich Unternehmer werden, die ihre nötigen Kennzahlen haben. Das ist ja häufig so, wenn wir Mandanten übernehmen, die haben ja teilweise seit sechs Monaten keine BWA bekommen. Wie wollen die denn überhaupt ein Unternehmen steuern? Das ist das, was ich mich frage. Und da frage ich mich, warum sagen die Kollegen nicht vorher den Gründern, ich kann euch gar nicht aufnehmen, weil ich habe überhaupt keine Kapazität, euch aufzunehmen. Geht doch zu einem anderen Steuerberater. Nee, die Mandanten werden dort ongeboardet und dann wird nichts gemacht, weil man keine Zeit hat. Aber das ist doch blöd den Mandanten gegenüber und auch letztendlich auch blöd den eigenen Mitarbeitern gegenüber, weil dann liegt hier ein Mandant rum, sage ich mal. Die Arbeit von einem Mandant liegt hier rum, 6 Monate lang. Also wir haben das, ich habe jetzt gerade, heute Morgen hat eine Steuerberaterin von mir, wir haben jetzt aufgeräumt, 2021 hat er gegründet. Der hat heute seine erste BWA bekommen.
Aber wie hat er denn sein Unternehmen gesteuert?
Solange Geld aus dem Geldautomat kommt, passt's.
Genau, übers Bankkonto. Natürlich machen es die kleinen Gründer, die steuern ihr Unternehmen übers Bankkonto. Ist ja völlig klar.
Ja, gut, bei einem Einzelunternehmer ja, aber ihr war ja gerade von siebenstellig die Rede, ne?
Nee, der war jetzt nicht siebenstellig, der. Aber du glaubst nicht, wir haben auch ein Mandat übernommen, die sind deutlich siebenstellig. Die haben seit einem halben Jahr keine Lohnabrechnung gemacht.
Ups.
Weil der Vorberater die nicht gemacht hat.
Okay.
Also du glaubst gar nicht, was wir da draußen alle sehen. Es
Doch,
ist
ich glaube
wirklich,
das
es ist
schon.
krass. Es ist wirklich teilweise krass. Es gibt super geile Kanzleien, gibt es da draußen, mega gut, aber es gibt mindestens genauso viele, die komplett abgesoffen sind.
Also ich muss jetzt einen 20-Sekunden-Werbespot auf eigene Faust einbauen. Wenn das Lexware-Office-Mandate sind, dann können die mit den Technologiepartnern auch einen von den Controlling-Partnern einblenden. Und dann haben die unter anderem, je nachdem, für welche Software sie sich entscheiden, mein persönlicher Favorit ist Adam, weil die einen menschlichen Sparring-Partner mitliefern. Dann haben die ihre Zahlen, wann immer die brauchen. Die Kanzlei ist entlastet und arbeitet auch mit denen. Sowas geht auch, ne? Also man muss nicht immer jeden Berg alleine abtragen. Man kann auch gucken, was kann man automatisieren, was kann man auslagern, was kann man mit Partnern machen und wozu gibt es eine App? Na, also warum verstehe ich immer nicht, warum das so vielen Leuten nicht klar ist und die lieber absaufen, ne? Aber okay.
Also das ist ein Riesenthema bei uns in der Branche, wo ich habe auch schon, ich werde ganz oft von anderen Kanzleienhabern angerufen, die mir sagen, Florian, kannst du mir mal helfen? Dann sage ich, ja, ihr müsst euch halt auch mal, wenn ihr Kapazität habt für, was sagen wir mal, 1000 Mandanten und ihr habt 1300, dann habt ihr eben 300 zu viel. Dann müsst ihr eben 300 euch aussuchen, die ihr nicht mehr weiter betreuen könnt. Das geht halt nicht. Oder ihr stellt Personal ein. Dann könnt ihr es, dann könnt ihr auch 1500 betreuen. Aber es ist nicht fair den Leuten gegenüber. Es ist unfairer, die zu behalten, wie denen zu kündigen.
Ja, das ist aber in einem Mindset des Steuerberatenden derzeit noch nicht verankert, dass man sich von Mandanten trennt. Wir haben jetzt auch im Thema dieser Digitalisierung, es gibt Mandanten, die nicht wollen und nicht können und die sich auch keine Mühe geben, das in irgendeiner Form zu ändern. Dann stelle ich mich als Nicht-Steuerberatender dahin und sage, da muss man sich im Zweifelsfall fragen, ob ich diese Zusammenarbeit fortsetzen möchte. Und dann gehst du am besten auch kurz danach in Deckung, dann fliegen die ersten Gegenstände. Nein, aber du wirst das kennen. Also auch dieses, nee, es geht nicht. Und zwar zu meinem Wohl, zum Wohle des Mandats und zum Wohle der Angestellten, die irgendwo sind, muss ich im Zweifelsfall eine Entscheidung treffen. Aber die ist eben halt noch nicht weit in den Köpfen der Steuerberatenden verankert. Das ist, darf ich auch mit meinem amateurhaften ja, Außenseiterwissen durchaus mal behaupten. Das ist wohl so.
Es ist wieder das Thema unternehmerisches Denken, ne?
Ja.
Also kein kleiner Freelancer oder so würde sich 20, 30, 40 Kunden mehr drauf schaffen, als er schaffen kann, ne?
Das ist ein ganz großes Thema bei uns in der Branche, ein ganz großes Thema, weil es war ja lange Jahre war es nicht notwendig. Und man erlebt ja jetzt einiges. Die Gehälter sind ja extrem gestiegen bei uns in der Branche, ja, was jetzt auch nicht wirklich dramatisch ist, es ist halt so. Dann ist es so, Forderungsmanagement ist in vielen Kanzleien auch nicht gut. Ja, also Thema Mahnwesen. Wenn er dann der Mandant nach 2 Jahren bezahlt, ist auch okay. Da ticke ich ein bisschen anders. Ich gehe auch nicht in den Supermarkt, hole mir 2 Pfund Butter und gehe und sage, ich bezahle ihn in einem halben Jahr. Naja, auch nicht. Dann fragen die mich an der Kasse, ob ich einen an der Matte habe. Das ist ein Riesenthema. Dann Thema Marketing, Thema, du hast vorhin gesagt, Sichtbarkeit, Marketing, Verkauf, Vertrieb, das sind alles so Themen. Also wir zum Beispiel in unserer Akademie, da sind ja unsere Nachwuchssteuerberater drin, im Moment sind sehr viele ehemalige Finanzbeamte da drin, die jetzt auf dem Weg zum Steuerberater sind. Bei denen ist zum Beispiel wir haben über 30 Praxismodule da drin. Eins davon ist zum Beispiel das Thema Verkaufen. Honorar, die kriegen ein komplettes Honorarcoaching, die werden da vorbereitet, dass sie danach auch Steuerberatungsverträge und Honorare verhandeln müssen mit Mandanten oder dürfen. Ich sage nicht müssen, sondern dürfen. Ich finde es ein Privileg, wenn ich es machen darf als Mitarbeiter, weil ich dann praktisch meinen eigenen Umsatz bestimmen kann. Ist doch toll.
Wir
Ja.
sprechen super viel über die Sachen, die alle nicht klappen, aber wir dürfen auch nicht vergessen, was für eine Wahnsinnsentwicklung über den meisten Kanzleien zusammengebrochen ist. Angefangen von Pandemie, Digitalisierung, Gesetzesänderungen, diese ganzen Sonderregelungen und was Kanzleien da alles absolut ja, Übermenschliches geleistet haben und wie viele von den Kanzleien auch unter Wasser sind, gerade weil sie nicht ihre Mandanten aufgeben, die sich auf sie verlassen. Ich will nicht immer nur schimpfen, ich will sagen, wenn ihr jetzt eine Kanzlei haben, die mit solchen Themen kämpfen, Und die kommen zu euch und sagen, sag mal, Andreas, Florian, jetzt sitzen wir hier bei einem Bier mit dem Olaf zusammen. Wo fange ich denn am besten an? Habt ihr drei nacheinander mal, wo fangt ihr an? Wenn jemand sagt, ich will das ja ändern, ich bin halt nur, ich habe suche händeringend Leute, ich habe hier 30 Mandanten zu viel, die habe ich aber von meinem Vater geerbt, die gebe ich nicht her. Ja, ich kann jetzt nicht in andere Räume ziehen. Wo fange ich denn an? Wo fängt dieser Kanzleibetreiber oder diese Kanzleibetreiberin an?
Na gut, wenn du jetzt sagst, er will die Mandanten nicht abgeben, das wäre ja meine erste Idee, die Mandanten abzugeben, um erstmal Freiraum zu schaffen, um erstmal Platz zu haben, um neue Ideen zu verwirklichen. Das müsst ihr
Aber
erstmal haben.
muss man die kündigen oder kann man da vielleicht externe Hilfe in Anspruch nehmen, damit man die Leute, die man nicht im Stich lassen will, das könnte man zum Beispiel machen, dass man dann extern zubucht, damit man
Ja.
sich selber treu bleibt, ne?
Also das passiert ja auch bei uns, ne, dass bei Fischer und Reimann sagt, okay, wir haben Jahresabschluss 2022 noch zu erledigen, wir haben aber keine Zeit dafür, macht ihr das bitte, dann machen wir das. Auch sozusagen im Ghostwriting-Verfahren kann man sozusagen so sagen,
Das geht, ja.
dann machen wir das und dann läuft das natürlich auch. Na klar, geht das.
Machen das zum Beispiel auch bei Umwandlungen. Wir werden von vielen Kanzleien angerufen, hey, wir haben das noch nie gemacht oder wir machen das so selten, könnt ihr bitte die Umwandlung machen, weil das ist so zeitintensiv. Dann übernehmen wir die Umwandlung. Der Mandant weiß teilweise gar nicht, dass wir überhaupt mit im Boot sind. Wir machen alles fertig im Hintergrund. Und der Mandant präsentiert das beim der Steuerberater präsentiert das bei seinem Mandanten. Das sieht alles aus, als hätte er das gemacht, mit Jahresabschlüssen, Steuererklärung. Es ist dann so, wenn die Leute zum Beispiel Dativ ASP haben, die anderen Kanzleien, dann werden wir einfach zugeschaltet und dann arbeiten wir denen einfach. Ich sage immer, ihr könnt uns auch die ekligsten Fälle geben, auf die ihr keine Lust habt, und dann arbeiten wir die weg. Wir haben immer Überkapazität bei uns. Immer. Wir haben immer drei, vier, fünf Steuerberater mehr, wie wir brauchen. Immer. Warum? Weil wir ständig Projekte haben. Mich hat die Woche ein Unternehmer angerufen, Notstand, sie brauchen hier, ich brauche jetzt drei, in dem Projekt sind jetzt bis Weihnachten drei Steuerberater drin. Super tolles Projekt, machen wir auch dauerhaft danach. Könnten wir nicht machen, wenn wir keine Kapazitäten hätten.
Also man muss nicht absaufen. Das Problem muss man
Nein.
nicht haben, wenn man einmal diese Möglichkeiten kennt. Aber wo fängt diese Kanzlei an?
Ja, also in dem Fall, was du eben gesagt hast, Telefonhörer in die Hand nehmen und bei uns anrufen,
Nein, ich
zum
meine
Beispiel.
mit dem eigenen
Ja,
Wandel, damit
ja.
die nicht, was ist ein guter Schritt, um die eigene Veränderung einzuleiten?
Also erstmal Platz schaffen, dass man die Zeit dafür hat, die Veränderung in Gang zu setzen. Und da muss man sich erstmal das Ziel setzen, was möchte ich überhaupt für eine Kanzlei sein? Wen möchte ich denn überhaupt betreuen? Das ist, glaube ich, das erste Ziel, was man sich setzen sollte.
Ja, spannend, ja.
Möchte ich jetzt zum Beispiel nur Handwerker betreuen oder möchte ich jetzt die grüne Wiese alle betreuen oder was auch immer? Das ist die erste Zielsetzung, die man machen sollte, ist sich erstmal festlegen, wo die Reise denn hingehen soll.
Spannend, ja.
Das ist das A und O. Du musst, ich sage, es gibt so viele tolle Kanzleimodelle da draußen. Aber ich muss mich unterscheiden. Ich kann nicht so sein wie tausend andere, weil dann bewirbt sich bei mir kein Mensch und dann kann ich im Zweifel auch vielleicht nie kein höheres Honorar beim Mandanten verlangen. Ich muss mich unterscheiden von allen anderen Kanzleien. Und der Andreas hat eben Beispiele gesagt. Es kann aber auch die Art und Weise sein, wie ich Steuerberatung mache. Ich kann zum Beispiel sagen, ich mache eine Art McDonald's-Steuerberatung. Bei uns sind alle Prozesse standardisiert. Finde ich zum Beispiel eine mega geile Idee. Also wenn uns irgendwann mal langweilig ist bei Fischer und Reimann, wir haben sowas schon in der Schublade, könnte ich sofort machen. Also wo alle Prozesse brutal standardisiert sind, und alles läuft ganz gleichförmig durch. Das kann ich mir zum Beispiel, ist zum Beispiel eine Idee, Branchen ist eine Idee. Es kann aber auch sein, dass du sagst, du spezialisierst dich auf, was weiß ich, auf bestimmte Komplettbereiche, wie du sagst, du machst Heilberufe, gibt es ja zum Beispiel sowieso schon. Es gibt E-Commerce-Spezialisierung und so weiter und so fort, wo du sowas machst, finde ich total cool. Kann aber auch sein, dass du sagst, hey, wir haben nur vormittags geöffnet. Wir haben nur
Ja.
Teilzeitkräfte. Unsere Zielgruppe bei den Mitarbeitern ist Teilzeitkräfte und so weiter. Es gibt tausend Ideen, wo du haben kannst, aber du musst halt was machen.
Also Freiraum schaffen, spezialisieren und das eigene Modell finden wären gute erste Schritte.
Ja.
Wir haben sowas von überzogen und ich schäme mich kein bisschen, denn es ist total spannend mit euch. Aber wir müssen trotzdem jetzt bald irgendwann mal aufhören, oder Olaf?
Ja, ich sehe das auch. Also mit Blick auf die Uhr und mit Blick auf den Themenblock, der eigentlich noch vor uns liegt, ist das, was wir im Vorgespräch mal angedeutet haben, also eine zweite Folge mit uns zusammen, in jedem Fall gegeben. Also ich würde sagen, wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn wir euch bald mal wieder als Podcast-Gäste begrüßen dürfen. Denn ich glaube, dass da noch eine Menge Bumm drin liegt, um noch die nächste Folge zu füllen. An dieser Stelle auf jeden Fall erstmal herzlichen Dank. Es war extrem kurzweilig, sonst hätten wir nicht überzogen. Wirklich tolle Insights, tolle Tipps und ich glaube auch sehr, sehr unterhaltsam. Vielen Dank euch.
Da kann ich mich nur anschließen. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Sehr spannend. Ich denke, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer wird das sehr spannend sein. Und ich habe das Gefühl, wir hören uns nochmal wieder.
Auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich schon drauf. Und ich danke natürlich euch beiden. Ihr seid super Hosts.
Dankeschön.
Dankeschön.
Let's talk about tax. Der Kanzlei-Podcast. Präsentiert von Lexware.